Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns in den letzten Vorlesungen mit der Lösung von linearen Gleichungssystemen, also ax gleich b, und haben gesehen, dass solche Probleme zum Beispiel auftreten, wenn Sie probieren, etwas über die Welt herauszufinden, dadurch, dass Sie gewisse Messungen machen. Denken Sie zum Beispiel an die Computertomographie, wann immer Sie einen Röntgenstrahl durch einen Menschen hindurchschicken, dann summiert dieser Röntgenstrahl die Absorptionswerte aller Materialien, durch die er geht, noch gewichtet damit, wie lange durch die Materialien durchgegangen sind. Das heißt, für jeden Röntgenstrahl, den Sie durch einen Patienten durchschicken, kriegen Sie eine lineare Gleichung in den Unbekannten, die Absorptionswerte zum Beispiel in irgendeiner Pixelauflösung des Patienten sind. Das Ganze sieht erstmal aus wie ein rein algebraisches Problem. Wir probieren also irgendwelche Absorptionswerte in Pixeln rauszubekommen, sodass irgendwelche Summen und Produkte am Ende die richtigen Wert geben, nämlich gerade den Wert, den wir am Ende gemessen haben. Aber natürlich ist das nicht nur algebraisch, denn was wir gemessen haben, ist ja nicht irgendein exakter Wert. Und wir suchen da nicht irgendwas, wo der Summe und die Produkt wirklich ganz exakt gleich der rechten Seite ist, sondern wann immer wir mit praktischen Messungen umgehen, haben wir auch irgendeine Art von Messfehler mit dabei. Das heißt, wir kennen das B gar nicht genau, sondern was wir kennen, ist eigentlich nur so ein B plus Delta B mit einem kleinen Fehler Delta B. Das heißt, da ist die Frage, wie messen wir klein, wie messen wir groß? Das heißt, wir brauchen Vektornormen, um zu sagen, um wie viel ist dieser Fehlervektor kleiner als der richtige Vektor zum Beispiel. Und dann ist natürlich die naheliegende Frage, wenn wir Messfehler gemacht haben, wie stark wirkt sich das auf die Lösung aus? Also wie groß ist x plus Delta x? Wie stark ist dieses Gestörte? Wie stark wird das x gestört, wenn wir die rechte Seite stören? Wenn wir ein bisschen falsch messen, die rechte Seite, kriegen wir dann ein völlig verfälschtes Bild raus? Oder ist das Bild dann auch immer noch ja, in derselben Größenordnung oder noch halbwegs vernünftig und halbwegs zu gebrauchen für medizinische Zwecke? Dafür haben wir uns überlegt, um wie viel dieses Delta x oder wie groß das Delta x ist, wenn wir das Delta b kennen, und haben dabei die Kondition kennengelernt und gezeigt, Delta x durch die Norm von x, also der relative Fehler dieser Störung Delta x, der ist kleiner gleich der Norm von a mal der Norm von a hoch minus 1 mal der Norm von Delta b durch b. Diesen Ausdruck hier haben wir Kondition von a genannt, das heißt, wenn wir einen gewissen relativen Fehler in b haben, dann wird der größtens um die Kondition verstärkt. Also eine Kondition von 2 heißt, dass aus einem relativen Fehler von 1% in Ihren Daten nur ein Fehler von 2% in Ihrer Rekonstruktion wird. Eine Kondition von a von 100 würde bedeuten, dass ein 1%iger Fehler in Ihren Messungen ja Ihnen schon 100%igen Fehler, also eine völlig nutzlose Lösung, geben würde. Das Ganze gilt für jede Vektornorm, also für jede Vektornorm Stern, die ich hier habe. Wenn die Matrixnorm, die Sie hier nehmen, wenn die verträglich ist mit der Vektornorm. Also wenn Sie hier eine Matrixnorm M nehmen, wenn die verträglich ist mit der Vektorraumnorm Stern, dann gilt diese Abschätzung. Und wir hatten gesehen, Sie haben es jetzt auf dem aktuellen Übungsblatt, die induzierte Matrixnorm ist gerade die kleinste verträgliche Norm. Das heißt, die schärfste Schranke in dieser Form kriegen Sie, wenn Sie als Matrixnorm wirklich genau die induzierte Norm nehmen. Aber das müssen Sie nicht, ansonsten haben Sie Ihren Fehler halt überschätzt. Also wenn Sie das Ganze zum Beispiel in der Euklidnorm, in der geometrischen Euklidnorm interessiert, können Sie an der Stelle die Frobeniusnorm nehmen, die ist damit verträglich. Aber es ist eben nicht die induzierte Norm, es gäbe noch eine bessere Fehlerabschätzung. Dafür müssen Sie wissen, welche Norm von der 2-Norm induziert wird. Das werden wir hier in dieser Vorlesung noch sehen. Bemerkung 2.11 dazu. Wir haben es letzte Woche schon ein paar Mal angesprochen. Die Determinante nimmt man in der Numerik typischerweise nicht und typischerweise sagt man auch in der Numerik nicht, eine Matrix ist singulär oder regulär. Das ist für uns nicht so eine ganz binäre Sache, sondern es ist eher so ein gewisser, ja, wenn Sie so wollen, ein Grauzonenübergang zwischen singulären und regulären Matrizen. Das möchte ich Ihnen noch einmal demonstrieren in einer Bemerkung. Schauen Sie sich zum Beispiel an, eine Matrix A1, 1, 0, 0, 0. Die ist offensichtlich singulär, also die hat Determinante gleich 0. In der linearen Algebra würden Sie sagen, das Ding ist ganz klar singulär. Gucken wir uns an A2, 1, 0, 0. Jetzt schreiben wir hier was ganz Kleines rein, zum Beispiel 10 hoch minus 16, also sowas in der Größenordnung von der Maschinengenauigkeit. Dann würden Sie in der linearen Algebra sagen, A2 ist eine reguläre Matrix, A1 ist eine singuläre Matrix. In der Numerik macht diese Unterscheidung so nicht so viel Sinn, weil dieses A2 schon anschaulich, das ist eigentlich nur so ein ganz bisschen regulär. Weil ich habe dieses A1 ja nur ein ganz bisschen gestört, um auf A2 zu kommen. Also wenn hinter A1 irgendeine Rechnung steht, die nur bis auf Maschinengenauigkeit genau rechnet, wo irgendwelche Rundungsfehler drin vorkommen, dann ist es ja völliger Zufall, ob das A1 rausgekommen ist oder das A2 rausgekommen ist. also schon minimale Änderungen. Einer singulären Matrix. Können regulär sein. Und in der Numerik wird man sagen, so richtig sehr regulär ist diese Matrix A2 aber nicht, denn diese Matrix A2 hat zum Beispiel eine ganz gewaltige Fehlerverstärkung. Aber Fehlerverstärkung durch A2 ist enorm. Wenn Sie sich zum Beispiel angucken, B gleich 1, 0, Delta B gleich 0, 1, dann sehen Sie, was da passiert mit A2 hoch minus 1, also ein X gleich A2 hoch minus 1 B wäre einfach der Vektor 1, 0. Und wenn ich jetzt einen Delta B drauf gebe, das will ich gar nicht als 1, weil es auch nur eine ganz, ganz kleine Störung ist, nämlich einen 10 hoch minus 16. Und wenn ich dieses Delta B mit einsetze in dem A2, hätte ich einen Fehler in X, Delta X gleich A2 hoch minus 1, Delta B, 10 hoch minus 16, hier 10 hoch minus 16. Hätten wir also gerade 0, 1 eingesetzt in die Matrix, gäbe das 10 hoch minus 16. Das heißt also, wenn Sie statt B nicht 1, 0 einsetzen, sondern Sie setzen ein 1, 10 hoch minus 16, angenommen Sie hätten diese minimale Störung drauf, die jederzeit durch Rundungsfehler passieren kann im Computer, dann wird das bedeuten, Sie kriegen als X nicht mehr 1, 0 raus, sondern Sie kriegen als X eine 0, 1 raus. Das heißt, Sie kriegen einen Fehler raus, der in der Größenordnung liegt von 100% von dem, was Ihr wahres X im Moment hat. Also ein relativer Fehler von Delta B durch B von 10 hoch minus 16 verursacht einen Fehler von Delta X durch X in der Größenordnung von 1. Und das ist dramatisch in der Praxis. Das ist natürlich nicht dramatisch in diesem akademischen Beispiel, weil wir wissen ja, oben in der oberen Komponente steht der richtige Wert, unten in der unteren Komponente steht das, was durch Noise verursacht wurde. Also wenn Sie so ein Beispiel haben, dann können Sie es einfach trennen und vergessen einfach, was unten steht. Aber in der Praxis können Sie die Dimension jetzt noch durchgewürfelt haben. Das heißt, wenn Sie so eine Geschichte haben, dann bedeutet das, es gibt irgendeine Dimension und wenn in dieser Dimension irgendein winzig kleiner Fehler passiert, und ein Fehler passiert typischerweise in allen Dimensionen gleichzeitig, also ein Fehler, wenn der stochastisch ist, dann kriegen Sie in jeder Dimension kriegen Sie mal einen kleinen Fehler mit rein. Dann macht dieser kleine Fehler in der falschen Dimension macht Ihnen eine Riesenauswirkung auf Ihre eigentliche Lösung. Und typischerweise können Sie diese Dimensionen nicht trennen, weil Sie nicht wissen, in welcher Dimension die wahre Lösung liegt und in welcher Dimension der Fehler liegt. Das heißt, dann macht Ihnen eine winzig kleine Störung, kann Ihnen alles kaputt machen. Also einfach zu sagen, wenn eine Matrix regulär ist, dann ist alles kein Problem im Invertieren, das klappt nicht in der Numerik. Wenn Sie in der Numerik eine Matrix haben, die fast singulär ist, dann haben Sie eine so große Fehlerverstärkung, dass Sie die in der Praxis zwar invertieren können algebraisch, aber mit der Inverse nichts anfangen können. Ja, und wie messen wir das Ganze? Eine Idee wäre jetzt zu sagen, okay, das sehe ich aber doch an der Determinante. Hier ist die Determinante gleich 1, hier ist die Determinante gleich 10 hoch minus 16. Also vielleicht, wenn die Determinante so fast 0 ist, dann ist das was, was eben vielleicht noch regulär ist, aber sehr, sehr schwer zu invertieren ist. Und die Determinante ist dafür aber ein schlechtes Beispiel. Also das ist zwar an der Stelle hier Determinante A1 gleich 0, Determinante A2 gleich 10 hoch minus 16. Aber wenn Sie sich angucken, eine Matrix A3, die ebenfalls Determinante 10 hoch minus 16 hat, nämlich A3 gleich 10 hoch minus 8, 0, 0, 10 hoch minus 8, dann sehen Sie direkt, wenn Sie dieses Spielchen hier machen und setzen irgendein B ein, dann kommt als X gerade dasselbe raus, nur mal 10 hoch 8 genommen. Entsprechend, wenn Sie irgendein Delta B einsetzen, wird das Ganze einfach nur mal 10 hoch 8 genommen. Das heißt, im relativen Fehler kürzt sich die 10 hoch 8 einfach wieder raus. Das Ding ist einfach 10 hoch minus 8 mal die Einheitsmatrix. Das heißt, Sie multiplizieren Ihre Zahl, die Sie reinsetzen, einfach nur mit 10 hoch 8. Und das bedeutet, Sie haben überhaupt gar keine relative Fehlerverstärkung, sondern das Ding verstärkt den Fehler überhaupt nur um 1. Das heißt, A3 ist invertierbar. Erstmal auch Determinante a3 gleich 10 hoch minus 16. Aber a3 ist invertierbar ohne Fehlerverstärkung. Das heißt, ihr a3 hat auch eine Determinante in der Größenordnung der Maschinengenauigkeit, aber a3 ist nicht das, was irgendwie uns Probleme machen würde bei der Invertierung. Die Probleme kriegen wir dadurch, dass sich die Einträge von unserem a2 auf der Diagonale, wenn die alle in derselben Größenordnung sind und klein, haben wir damit keine Probleme, dann ist das nur die Zehnerpotenz, die wir mit rumschleppen müssen. Probleme kriegen wir, wenn auf der Diagonale sowohl sehr große als auch sehr kleine Einträge stehen, also wenn die Maximum und Minimum der Eigenwerte zueinander, wenn die sich schlecht zueinander verhalten. Das Problem haben wir hier nicht. Und das heißt, die Determinante von A3 ist kein gutes Maß für Fehlerverstärkung. Die Determinante A, det A ist kein gutes Maß Ich schreibe Ihnen das mal so salopp, wie singulär eine Matrix ist. Aber wenn Sie sich stattdessen die Kondition angucken, dann ist die Kondition von A2 das kriegen Sie schnell nachgerechnet zum Beispiel gucken wir uns das an, Kondition von A2 nehmen Sie zum Beispiel die Zeilensummennorm oder die Spaltensummennorm, dann ist die Norm von A2 die wäre gerade 1 in der Zeilensummennorm, also Betragsmaximum der Zeilen wäre entsprechend 1 und 10 hoch minus 16. Das heißt, die Norm von A2 in der Zeilen- oder Spaltensummennorm wäre jeweils 1. Die Inverse von A2 wäre die Matrix mit 1 und 10 hoch 16 auf der Diagonalen. Das heißt, da wäre die Zeilensummennorm gleich 10 hoch 16. Das heißt, die Kondition von A2 zum Beispiel bezüglich der unendlichen Norm wäre 10 hoch 16. Und die Kondition von dem Ding hier wäre in der Zeilensummennorm 10 hoch minus 8 bei A3 und 10 hoch 8 bei A3 hoch minus 1. Das heißt, hier wird sich das 10 hoch minus 8 und das 10 hoch 8 wegkürzen. Das heißt, die Kondition bezüglich der Zeilensummennorm von A3, die wäre einfach gleich 1. Das heißt, dieses Ding wird Ihnen keine Fehlerverstärkung machen. Da wird der relative Fehler einfach mal 1 genommen werden. Hier hat man einen relativen Fehler, der im schlimmsten Fall mal 10 hoch 16 genommen wird. Das heißt, wenn Sie sich fragen, ist eine Matrix regulär oder singulär, das ersetzen wir dann numerisch durch die Frage, wie singulär ist die Matrix? Also wie viele Probleme haben wir, wenn wir die Matrix invertieren? Wie viel Fehlerverstärkung haben wir? Bei einer singulären Matrix würden wir uns vorstellen, da haben wir eine unendliche Fehlerverstärkung. Dann gibt es eine ganze Menge dazwischen, wo wir sagen würden, wir können das Ding zwar invertieren, aber wir haben eine schlimme Fehlerverstärkung von 100.000, 1 Million. Und das messen wir allerdings über die Kondition und nicht über die Determinante, weil in der Kondition das Relative im Fehler richtig berücksichtigt ist und die Determinante nur die absoluten Zahlen sieht. Welche Auswirkungen hat das jetzt für unsere Verfahren? Also wenn Sie zum Beispiel an die LR-Zerlegung denken, da können auch solche Probleme auftauchen. Wenn Sie die LR-Zerlegung haben, dann haben Sie da immer die Pivot-Suche drin. In der Pivot-Suche haben wir bisher gesagt, wir nehmen uns irgendein Element, was nicht null ist, weil wir dadurch teilen. Da kann natürlich genau dasselbe Problem auftreten. Ihr Element, was nicht null ist, könnte zufälligerweise nicht null sein, weil irgendein Rundungsfehler das Ding auf 10 hoch minus 16 gebracht hat, dann würden Sie sagen, numerisch ist das immer noch gleich 0. Also ich sollte das Ding behandeln, als wäre es 0, wenn es, im Bereich von Rundungsfehlern mit der 0 übereinstimmt. Dementsprechend achtet man bei der Pivot-Suche da drauf. Das möchte ich Ihnen nur kurz zusammenfassen. Pivot-Suche und Stabilität. Gucken wir uns das Ganze gerade wieder an einem Beispiel an. Nehmen wir uns eine Matrix A gleich 10 hoch minus 3, 1, 1, 0. Hier hätte ich dann minus 1 stehen. Dann können Sie das Ding ausrechnen, können die Inverse davon ausrechnen, können die Frobenius-Norm davon ausrechnen. Ich lasse Ihnen die Sachen einfach vom Himmel fallen. Sie können es in MATLAB nachrechnen und auf dem aktuellen Übungsblatt implementieren Sie dann ja auch die LR-Zerlegung, mit dem Sie das alles wunderbar nachrechnen können. Also die Kondition von dem Ding bezüglich der Frobenius-Norm, also Frobenius-Norm von der Matrix mal Frobenius-Norm von der Matrix hoch minus 1, da kommt ungefähr 2 raus mit irgendwelchen Nachkommastellen dabei. Das heißt, Sie würden erwarten, das Ding ist halbwegs vernünftig konditioniert. Wenn Sie einen Fehler haben von 1% in Ihren Daten, dann kriegen Sie nur einen Fehler von 2% in Ihrer Lösung. Das halten wir für eine sehr, das ist eine sehr vernünftige Fehlerverstärkung, die nicht zu schlimm ist. Angenommen, Sie zerlegen das Ding jetzt mit Ihrem LR-Zerlegung. Dann würden Sie in der LR-Zerlegung sagen, okay, wunderbar, die 10 hoch minus 3 hier vorne, die ist nicht 0, also nehme ich die als Pivot-Element und ziehe das tausendfache von der ersten Zeile, das tausendfache mal der ersten Zeile, das ziehe ich von der zweiten Zeile ab. Und Sie merken schon, ich kriege auf einmal irgendwas mit dem 1000 rein. Also hier werden die Werte werden auf einmal sehr, sehr groß, weil ich hier durch eine kleine Zahl geteilt habe. Dementsprechend, wenn ich das mache, LR-Zerlegung ohne Pivot-Suche, dann kriege ich dabei raus, dass A ist gleich L mal R, wobei das L gleich ist 1001 oben eine 0 und das R ist 10 hoch minus 3 minus 1 0 1000. Nehmen Sie den Algorithmus, den Sie diese Woche schreiben, auf dem Übungsblatt oder Sie machen es gerade im Kopf, müssen jetzt tausendfache von der zweiten Zeile abziehen. Dementsprechend steht als L21 hier eine 1000 drin und das ist gerade das, was rauskommt, wenn Sie das tausendfache von der ersten Zeile von der zweiten abgezogen haben. Wenn Sie hiervon jetzt die Kondition ausrechnen, dann ist wieder die Frobenius-Norm-Kondition. Die Kondition von dem L ist gerade, was haben wir da, 1 Million. Mache ich mal Punkte dazwischen. Die Kondition von R ist ebenfalls 1 Million. Das heißt, wenn Sie mit diesem L hier ein lineares Gleichungssystem lösen, dann kann sich Ihr relativer Fehler mal 1 Million fachen. Wenn Sie mit dem R ein lineares Gleichungssystem lösen, kann sich der Fehler mal 1 Million fachen. Das heißt, wenn Sie jetzt das A invertieren, indem Sie es als LR zerlegen und jetzt machen Sie das, lösen Sie Gleichungssysteme mit dem A, indem Sie erst Gleichungssysteme mit dem L lösen und dann mit dem R lösen, dann haben Sie hier eine Riesenfehlerverstärkung gemacht und hier unter Umständen nochmal eine Riesenfehlerverstärkung gemacht. Beachten Sie die Feinheit, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn Sie zwischendurch exakt rechnen würden. Wenn Sie alles exakt rechnen würden, hätten Sie mit L invertieren und R invertieren genau dasselbe gemacht wie mit A invertieren, also die Fehlerverstärkung von A. Aber Sie machen auf dem Weg dahin, machen Sie neue Fehler, die Sie mit reinbringen. Also wenn Sie mit L und R diese Inversion, wenn Sie die alle exakt durchführen könnten, dann hätten Sie hier nicht mehr Fehler. Aber da Sie das nicht können, da bei den Rechnungen mit L und R, da tauchen ständig neue Rundungsfehler auf. Diese Rundungsfehler liegen irgendwo in irgendwelchen Dimensionen. Das sind irgendwelche Kombinationen von Einträgen, die da falsch sind. Und diese irgendwelchen Kombinationen von Einträgen werden im schlimmsten Fall mal 1 Million genommen bei der Inversion von L und im schlimmsten Fall mal 1 Million genommen bei der Inversion von R. Das heißt, wenn Sie das mit der LR-Zerlegung machen, dann haben Sie, obwohl Sie das eigentlich nicht müssten, die Kondition ist ja nur 2, haben Sie unter Umständen eine riesige Fehlerverstärkung sich eingehandelt. Was ist, wenn wir mit Pivot-Suche machen? Dann kriegen wir raus P mal A gleich L mal R, also mit Pivot-Suche, ich schreibe mal besser mit Pivot-Tausch. Wenn wir in dem A zuerst die erste und die zweite Zeile vertauscht hätten, dann wäre also das P würde so aussehen 0, 1, 1, 0. Das ist gerade das, was uns zwei Zeilen vertauschen würde in dem A. Und wenn Sie dann das A mit vertauschten Zeilen angehen würden, dann wäre das Ihre neue erste Zeile, das hier Ihre neue zweite Zeile, dann müssten Sie von der zweiten Zeile, müssten Sie 10 hoch minus 3 mal die erste Zeile abziehen. Das heißt, Ihr L würde dann so aussehen, 1, 10 hoch minus 3, 0, 1 und das R würde gerade so aussehen, 1, 0, 0, minus 1 käme daraus. Ja, und die Matrizen, die sehen schon irgendwie angenehmer aus als die hier. Insbesondere hier bei dem R haben wir ja dieses 10 hoch minus 3 und 1000, was ja schon so ähnlich aussieht wie das davor. Da haben wir auf der Diagonale haben wir Einträge sehr, sehr unterschiedlicher Größenordnung. Hier an der Stelle haben wir das Ganze nicht. Und wenn wir uns dementsprechend das angucken, die Kondition, die ist auch tatsächlich viel besser. Die Kondition bezüglich der Frobenius-Norm, die ist jeweils in der Größenordnung von 2. Das heißt, mit diesen Matrizen Gleichungssysteme zu lösen, verdoppelt Ihnen den relativen Fehler, nur ungefähr. Damit haben wir immer noch eine kleine Erhöhung drin. Hier haben wir insgesamt einmal die Fehlerschranke 2. Hier haben wir eine Verdopplung des relativen Fehlers jeweils bei beiden Gleichungssystemen, die wir lösen. Aber das heißt, wir haben insgesamt nur allerschlimmstens viermal den Fehler gemacht, wenn wir beide Schranken einfach miteinander multiplizieren. Das heißt, die LR-Zerlegung mit Pivot-Sucher, wo ich mir dieses kleine Element hier weggemacht habe und stattdessen ein größeres Element als Pivot-Element genommen habe, durch das geteilt wird, ist numerisch viel stabiler, als wenn Sie die Pivot-Element was Kleines nehmen. Und ganz furchtbar schlimm wird es natürlich, wenn das hier irgendwo Richtung 10 hoch minus 16 geht, dann würden Sie die zweite Zeile mal 10, also dann müssten Sie diese erste Zeile mal 10 hoch 16 nehmen, von irgendwas abziehen und irgendwelche anderen Einträge, die hier hinterstehen, würden riesig, riesig groß werden und Sie hätten vielleicht ganz, ganz große Auslöschungseffekte da drin, dass Ihnen ganz, ganz viele gültige Kommastellen sich gegenseitig wegheben. Und mit dem Beispiel würde ich das gern belassen, einfach als Motivation. Das ist empfehlenswert als Pivot-Element. Also wir müssen eins nehmen, was ungleich 0 ist, sonst funktioniert der Algorithmus nicht. Wir sollten aber auch nicht eins nehmen, was numerisch in der Nähe von 0 ist. Und noch besser ist es einfach, das zu nehmen, was am größten ist. Also das Beispiel suggeriert, dass es empfehlenswert ist, das größte Pivot-Element zu nehmen, und jetzt das Vorzeichen vom Pivot-Element ist uns ja egal. Also wenn wir ein Pivot-Element haben, was minus 1 ist und wir haben 1 zur Auswahl, was 10 hoch minus 16 ist, dann ist 10 hoch minus 16 das Größte, weil 10 hoch minus 16 größer ist als minus 1. Aber das Minus macht uns ja gar nichts aus. Wir möchten gerne das nehmen, was vom Betrag her, was weit weg ist von der 0. Das heißt, wir nehmen nicht das Größte, sondern wir nehmen das Betragsgrößte. Und dann steckt noch eine gewisse Willkür mit drin, denn wenn Sie sich vorstellen, diese Zeile vom linearen, also von A, die steht ja immer für eine lineare Gleichung. Jetzt ist diese lineare Gleichung, die können alle in derselben Größenordnung liegen. Es könnte aber auch sein, dass die linearen Gleichungen aus verschiedenen Experimenten kommen, in verschiedenen Einheiten gemessen worden sind. Und die eine lineare Gleichung, die bewegt sich irgendwo mit Zahlen, die im Millionenbereich liegen. Die andere lineare Gleichung hat Zahlen drin, die irgendwo im 1/10000stel Bereich liegen. Wenn Sie die Einheiten wechseln würden, dann hätten Sie entsprechend eine ganz andere Größenordnung. Also wenn Sie eine lineare Gleichung mit irgendeinem Skalar multiplizieren, dann bleibt das ja mathematisch irgendwie dieselbe lineare Gleichung mit demselben Informationsgehalt. Und ob Ihr Pivot-Element groß oder klein ist, hängt überhaupt gar nicht davon, also das hängt ja ganz entscheidend davon ab, ob Sie die Zeile mit irgendeiner Zahl multipliziert haben. Wenn Sie zum Beispiel hier die erste Zeile von A mit 2000 multiplizieren, dann steht da als Pivot-Element eine 2. Aber es ist eigentlich weiterhin dasselbe Gleichungssystem geworden. Das heißt, was man typischerweise nimmt, ist nicht das betragsgrößte Pivot-Element, sondern man guckt sich an, wie ist das Pivot-Element im Vergleich zu den anderen Einträgen, die da stehen. Also wenn ich diese erste Zeile hier mal 1000 genommen hätte, dann würde hier zwar eine 1 stehen, aber im nächsten Eintrag stand hier eine minus 1000. Das heißt, ich hätte einfach genau dasselbe, was rauskommt bei der LR-Zerlegung, hätte genau dieselben Probleme wieder, dass hier irgendwelche großen Zahlen auftauchen. Nur wenn ich durch die kleine Zahl teile, dann erschaffe ich mir die großen Zahlen erst. Wenn die großen Zahlen schon da stehen, ja, dann stehen sie eben schon da. Aber Probleme machen sie mir in beiden Fällen. Das heißt, was ich mache, ist, ich nehme nicht das betragsgrößte Pivot-Element, sondern ich nehme das, was im Vergleich zu den anderen Einträgen in der Zeile am betragsgrößten ist. Also besser. Das relativ zur Betragssummennorm, relativ zur Betragssumme der jeweiligen Zeile. Und das wäre ja gerade die 1-Norm, also die Betragssummennorm. Ich nehme die 1-Norm von der Zeile, in der ich gerade bin, und dann vergleiche ich mein Pivot-Element, Betrag vom Pivot-Element, geteilt durch die 1-Norm von dem Zeilenvektor. Und das, wo der Wert am größten ist, das nehme ich für meine Pivot-Suche. Das würde man dann die relative Spalten-Pivot-Suche nennen. So wie ich Ihnen das präsentiert habe, ist das natürlich rein heuristisch. Also es leuchtet uns irgendwie ein, dass die Zahlen nicht zu groß werden sollen. Tatsächlich können Sie sich natürlich Beispiele konstruieren, wo Sie einfach Glück haben. Sie haben das falsche Pivot-Element genommen, aber danach hat sich alles so wunderbar weggekürzt, dass es trotzdem wunderbar zu implementieren ist. Von daher ist das kein rigoroser Beweis, aber es ist so das, was sich in der Praxis durchgesetzt hat. Also typischerweise in der Praxis, wenn Sie nichts dazu sagen bei MATLAB, dann nimmt MATLAB Ihnen die relative Spalten-Pivot-Suche, weil das den Ruf hat, am stabilsten zu sein. Ja, also auf die Art und Weise können wir zumindest mal dafür sorgen, dass wir uns keine zusätzliche Fehlerverstärkung oder nur wenig zusätzliche Fehlerverstärkung durch die LR-Zerlegung, durch die Matrix-Inversion uns einhandeln. Die Themen, die ich gerne noch mit Ihnen ansprechen möchte, wäre einmal, wie geht es noch schneller? Also wenn wir eine LR-Zerlegung haben oder wir suchen eine Zerlegung von einer Matrix, die schon eine gewisse Struktur hat, die schon gewisse Eigenschaften hat, dann geht es vielleicht noch schneller. Sie haben auf dem Übungsblatt, ich glaube, das war schon auf dem letzten Übungsblatt, da haben Sie eine Bandmatrix LR zerlegt. Das heißt, Sie haben sich überlegt, was ist, wenn die Matrix gar nicht Einträge hat, überall ungleich Null, sondern wenn die Matrix so ist, dass es nur eine, ja, wenn es eine Diagonalmatrix ist, ist es natürlich trivial, die zu invertieren. Was ist, wenn es eine Tridiagonalmatrix ist? Also Sie haben die Diagonale und noch eine daneben und noch eine daneben. Oder Sie haben die Diagonale und noch 5 Nebendiagonalen auf beiden Seiten. Da haben Sie gesehen, dann hat auch die LR-Zerlegung, die hat dieselbe Struktur, dann kriegt auch das L und das R, erbt die Nullen von der ursprünglichen Matrix, wenn Sie diese Bandstruktur haben. Und dementsprechend müssen Sie ganz viele Dinge, die Sie berechnen in der LR-Zerlegung, sind einfach Nullen. Dementsprechend war auch der Aufwand viel, viel geringer. Es gibt noch einen wichtigen Fall, wo der Aufwand ebenfalls zumindest ein Stück weit geringer ist. Und das ist die sogenannte Kolesky-Zerlegung. Die taucht auch als Hilfsmittel manchmal in der Theorie auf. Deswegen ist das was nicht fehlen sollte in einer Numerikvorlesung. Und zwar funktioniert die Kolesky-Zerlegung nicht für jede Matrix, sondern erstmal nur für sogenannte selbstadjungierte Matrizen. Das haben Sie alles in der linearen Algebra gelernt, aber lassen Sie mich Sie kurz daran erinnern. Was war eine selbstadjungierte oder hermitische Matrix? Teil A. Angenommen, Sie haben eine Matrix AIJ. I und J, I gleich 1 bis N, J gleich 1 bis N, immer gleich im Komplexen, C, M kreuz N. Das Ding nennen wir A. Dann sagt man A Stern, so bezeichnen wir die Matrix, bei der der I, J-Eintrag A, J, I komplex konjugiert ist. Das heißt, Sie nehmen sich die Matrix, spiegeln die an der Hauptdiagonale und komplex konjugieren alle Einträge. Wir nehmen die Notation nicht nur für Matrizen, sondern auch für Vektoren. Das ist recht praktisch, weil Sie damit wenn Sie mit den Vektoren einfach rechnen wie mit Matrizen, können Sie sagen, ein stehender Vektor ist auch nichts anderes als eine Matrix mit vielen Zeilen und nur einer Spalte. Dementsprechend können Sie das Ganze genauso für Vektoren nehmen. Also genauso für Vektoren. X in C hoch N. Und C hoch N ist ja nichts anderes als C hoch N, 1, N Zeilen, eine Spalte. Und dann ist das Produkt X Stern Y, das ist gerade etwas, was Sie nach den Matrixregeln ausrechnen können. Also wenn X und Y, die aus derselben Dimension kommen, beide aus C hoch N, dann ist x Stern, also der liegende Vektor mit Einträgen von x und entsprechend komplex konjugiert, mal dem stehenden Vektor y, würde also gerade aufsummieren alle Einträge von x mal allen Einträgen von y und die von x wären noch komplex konjugiert worden, j gleich 1 bis m. Das heißt, x Stern mal y wäre einfach das komplexe Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren x und y. Das heißt, das hier ist das komplexe Skalarprodukt. Die Euklid-Norm von so einem Vektor wäre dann gerade die Wurzel aus x Stern x. Also x Stern x ist die Norm von x zum Quadrat. Und wir haben wie immer die Konvention, wenn wir nichts dazu schreiben, ist es die Euklid-Norm. Also wenn ich eine allgemeine Norm meine, dann gebe ich dem noch ein Sternchen mit. Wenn ich nichts dazu schreibe, soll es einfach immer die Euklid-Norm sein. Und was vielleicht auch noch praktisch ist, einmal zu erwähnen, angenommen, Sie hätten ein A x, y Also wenn Sie das Skalarprodukt bilden aus einem Vektor ax und einem Vektor y, das brauchen wir gleich, wir brauchen die Rechenregeln, möchte ich Ihnen eh noch aufschreiben. Also wir haben Rechenregeln dafür. Nämlich, das Sternen zieht sich auf Summen drauf und zieht sich auf skalare Vielfache. Alpha mal eine Matrix A plus Beta mal eine Matrix B. Und das Ganze gesternt ist Alpha mal A Stern plus Beta mal B Stern. Offensichtlich, wenn Sie sich vorstellen, ich könnte es unterscheiden, es soll ein Beta sein. Hier genauso. Wenn Sie zwei Matrizen nehmen, addieren die Dinger, dann ist es egal, ob Sie die erst addieren und dann spiegeln und das komplex Konjugierte bilden. Das können Sie auch auseinanderziehen. Und genauso, wenn Sie skalare Vielfache haben, wenn Sie das Ding gespiegelt haben, können Sie immer noch denselben skalaren Vielfachen rausziehen. Wenn Sie die noch transponiert haben, dann ist entsprechend Ihr skalarer Vielfacher, der ist auch komplex transponiert. Komplex konjugiert, Entschuldigung. Für alle Alpha, Beta komplexe Zahlen, für alle A und B M Kreuz N Matrizen. Wenn Sie zwei Matrizen haben und die miteinander multiplizieren, A, B, und das, was rauskommt, dann spiegeln und komplex konjugieren, dann muss man das einmal nachrechnen. Das haben Sie in der linearen Algebra sicherlich gesehen und vielleicht sogar als Übungsaufgabe gehabt. Dann schieben Sie da die Summen, schieben in den Summen rum und stellen fest, was hier rauskommt, ist genau dasselbe, wie wenn Sie B-Stern und A-Stern miteinander verrechnet hätten, aber in der anderen Reihenfolge, als Sie hier A mal B genommen haben. Das heißt, das gilt für alle Matrizen A und B, die so sind, dass sie von der Dimension her passen. Also wenn Sie A mal B nehmen, dann muss die Anzahl der Spalten in A gleich der Anzahl der Zeilen in B sein. B entsprechend in C, N, Kreuz. Irgendein anderes Ding, P, immer ein Komma statt Kreuz. Und was dann wiederum trivial ist, wenn Sie eine Matrix zweimal sternen, zweimal spiegeln, gibt die Einträge wieder an die ursprüngliche Stelle, zweimal gestern, zweimal komplex konjugiert, ist wieder der ursprüngliche Eintrag für alle A in CM, N. Außerdem gilt, wenn Sie eine Matrix haben, die quadratisch ist, A in CN Kreuz N, wenn das Ding invertierbar ist, dann ist A Stern hoch minus 1. Auch das kriegen Sie wieder über die Summenschreibweise ganz leicht nachgerechnet. Das gibt genau dasselbe, wie wenn Sie das A erst invertiert hätten und dann gesternt hätten. Und weil das egal ist, ist die übliche Notation dafür, das auch als A hoch minus Stern zu schreiben. Dann spart man sich die Klammern und es ist egal, ob man minus 1 und sternt, in welcher Reihenfolge man das macht. Von daher zieht man das gerne zusammen. Und was also insbesondere gilt, wenn Sie zwei Vektoren haben und Sie rechnen das Skalarprodukt aus von ax und y, dann ist dieses Skalarprodukt von dem Vektor ax mit dem Vektor y, das wäre nach den Rechenregeln hier, also diese Geschichte hier gilt für alle Matrizen, insbesondere auch für Vektoren, für Matrizen, die nur eine Zeile haben oder Matrizen, die nur eine Spalte haben. Das heißt, diese Geschichte hier wäre x Stern a Stern y. Das heißt, wenn Sie das AX mit Y-Skalar multiplizieren, ist das genau dasselbe, wenn Sie X mit A-Y-Skalar multiplizieren. Und so haben Sie das Ding wahrscheinlich in der linearen Algebra zuerst eingeführt. Der adjungierte Operator ist der, den Sie im Skalarprodukt auf die andere Seite ziehen können in so einem Skalarprodukt. Und das ist genau dasselbe für eine Matrixdarstellung. Also wenn Sie eine lineare Abbildung haben bezüglich einer ONB, schreiben Sie sich das Ganze in der Matrixdarstellung, dann entspricht das gerade dem, die Einträge zu spiegeln und zu komplex konjugieren. Dann heißen Matrizen B A in C n Kreuz n, die nennt man hermitisch oder auch selbst adjungiert wenn sie gleich ihrer adjungierten ist, A gleich A Stern. Und wir sagen, eine Matrix, die selbst adjungiert ist, also eine Matrix, für die A gleich A Stern gilt, die heißt positiv definit. Falls gilt, Skalarprodukte mit dieser Matrix sind immer echt größer als 0 für alle 0 ungleich x im C hoch n. Und wenn an der Stelle nicht größer gilt, sondern größer gleich, dann sagen wir positiv semidefinit. Diese Matrizen, da hängt es wieder ein bisschen davon ab, wie viele oder bei wem Sie lineare Algebra gehört haben. Diese hermitischen Matrizen und für selbstadjungierte Matrizen und insbesondere positiv definite selbstadjungierte Matrizen tauchen überall wieder auf in der Mathematik. Wenn Sie Physik als Nebenfach machen, dann werden Sie die in der Quantenphysik wiederfinden, dass man observablen selbstadjungierte Operatoren zuordnet. Wenn ich Ihnen noch so ein bisschen Handwaving motiviere, warum solche Dinger überall auftauchen in der Mathematik, denken Sie zum Beispiel, also lösen Sie sich ruhig ein bisschen von dem Vektorraumkonzept. Vektorräume müssen nicht immer nur Ansammlung von Zahlen sein, sondern wir haben in dieser Vorlesung schon ein paar Mal verwendet, dass Sie Vektorraumkonzepte auch für Funktionenräume benutzen können. Wir haben auf Polynomen haben wir ein Skalarprodukt hingeschrieben, indem wir zwei Polynome zusammen ins Integral geschrieben haben und Sie haben in der Übung nachgerechnet, dass es tatsächlich ein Skalarprodukt gibt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eins dieser Polynome abgeleitet. Dann können Sie sagen, Ableitung von dem einen Polynom mal dem anderen Polynom im Integral. Und wenn das Integral jetzt, also sagen wir zum Beispiel, die Polynome haben beide doppelte Nullstellen am Rand, also wir ignorieren die, sodass da keine Randterme auftauchen, dann können Sie mit partieller Integration die Ableitung rüberziehen auf das andere Polynom. Das heißt, die Ableitung, die Sie haben, das ist fast so etwas wie ein selbstadjungierter Operator, muss man natürlich vernünftig fassen, in welchen Funktionenräumen das Ganze dann stattfindet, aber die Ableitung ist fast so etwas wie ein selbstadjungierter Operator, die können Sie nämlich in einem Skalarprodukt rüberziehen und das bekommt entsprechend ein Minus davor. Und Sie haben in der linearen Algebra schon gesehen, dass solche selbstadjungierte Operatoren, die haben einen Haufen schöner Eigenschaften. Zu einem selbstadjungierten Operator besteht immer eine ONB aus Eigenvektoren. Das heißt, Sie können das Ding immer diagonalisieren bezüglich einer ONB. Das heißt, es gibt immer ein rechtwinkliges Koordinatensystem, bei dem Ihnen diese Matrix nichts anderes macht, als einfach in jeder Dimension mal irgendeiner Zahl zu nehmen. Positiv definite selbstadjungierte Operatoren sind gerade die, auch das haben Sie in der linearen Algebra sicherlich gesehen, sind gerade die, die positive Eigenwerte haben. Dementsprechend sind das Dinge, wo Sie sehr, sehr viel wissen über die Struktur. Sie werden, wenn Sie Numerik von partiellen Differentialgleichungen machen, da wird die Ableitung drin vorkommen. Diese Ableitung wird entsprechend in Integralen auf die andere Seite gezogen werden. Nehmen Sie in Gedanken so etwas wie die zweite Ableitung, dann sind Sie auch das Problem los mit dem Minus. Wenn Sie die zweite Ableitung beide rüberziehen in einem Integral, dann können Sie das rüberziehen. Das heißt, die zweite Ableitung ist etwas, was eine selbstadjungierte Operation sein wird. Wenn Sie dann noch zeigen können, dass die positiv definit ist, hat die nur positive Eigenwerte und eine Abbildung mit nur positiven Eigenwerten können Sie invertieren, indem Sie einfach dieselbe ONB von Eigenvektoren nehmen und eins durch die Eigenwerte nehmen. Das heißt, das wird einen Zusammenhang haben mit der Lösungstheorie von partiellen Differentialgleichungen, wird auch einen Zusammenhang haben damit, wie wir diese Differentialgleichung dann numerisch lösen. Und in ganz, ganz vielen Fällen in der Numerik, das müssen wir an der Stelle leider noch glauben, aber Sie werden noch genug Beispiele kennenlernen, tauchen Matrizen auf, die haben gerade diese Eigenschaft. Die sind selbstadjungiert und in ganz, ganz vielen Fällen tauchen Matrizen auf. Die sind nicht nur selbstadjungiert, sondern die sind sogar positiv definiert. Und für diese Arten von Matrizen werden wir eine Zerlegung kennenlernen. Und dass das geht, dass wir die zerlegen können, Das sehen wir zumindest gleich, ist A hermitisch, A gleich H Stern, positiv definit. So ist A offensichtlich injektiv. Wir müssen gar nicht den Weg über die Eigenwerte gehen. Das sehen Sie auch direkt an dieser Darstellung. Denn wenn es irgendein x gäbe, was durch ax auf 0 geworfen wird, dann wäre dieses x Stern ax gleich 0. Also es kann kein x geben im Kern von A, wenn diese Geschichte hier gilt. A ist eine quadratische Matrix, n kreuz n. Wir haben ja gespiegelt, also es macht gar keinen Sinn zu sagen, a gleich a Stern für nicht-quadratische Matrizen, weil sich bei einer rechteckigen Matrix die Dimensionen ändern würden. Das Ding ist also eine quadratische Matrix, positiv definit, ist mehr als injektiv und eine injektive quadratische Matrix ist damit automatisch auch surjektiv und damit bijektiv. Ist offensichtlich injektiv und damit bei quadratisch sogar bijektiv. Und tatsächlich ist es ein Weg, um für Matrizen und auch für kompliziertere Objekte im unendlich dimensionalen Räumen nachzurechnen, dass eine Abbildung tatsächlich invertierbar ist. Das ist eine der praktischen Möglichkeiten, die man hat, typischerweise diese positive Definitheit nachzuprüfen. Denn da stecken oft physikalische Argumente auch dahinter, warum dieser Ausdruck größer sein muss als 0. Irgendwelche Energieargumente zum Beispiel. Das heißt, das ist was, womit Sie oft auch Lösbarkeit mit rausbekommen. Definition 2.13, was wir dann nach der Pause machen werden. Wir werden zeigen, dass diese positiv definierten, selbstadjungierten Matrizen, die haben eine ganz spezielle LR-Zerlegung. Die haben nämlich so eine Zerlegung der Form eine Faktorisierung A gleich LL Stern, wobei das L eine untere Dreiecksmatrix ist. Und positive Diagonaleinträge besitzt. Und beachten Sie, wenn ich positiv sage, wir reden hier von komplexen Zahlen. Also wenn ich sage, eine komplexe Zahl ist positiv, dann meine ich damit, die komplexe Zahl ist reell und ist positiv. Ich lasse das typischerweise weg. Also ich sage nicht, die hat reelle und positive Diagonaleinträge. Ich sage gleich, die hat positive Diagonaleinträge, weil wenn die nicht reell wäre, wäre das positiv ja gar nicht definiert. Insbesondere auch reell. Die nennt man die sogenannte Kolesky-Zerlegung. Von A. Und die hat ganz tolle Eigenschaften. Also zum einen sparen wir uns, denken Sie wieder an sehr große Matrizen, zum einen sparen wir uns an der Stelle Speicheraufwand, denn wir müssen uns das L-Stern ja gar nicht extra im Speicher behalten. Bei der LR-Zerlegung müssen Sie beide Teile im Speicher behalten. Wir haben das Speichersparen so gemacht, dass wir quasi eine große N-Kreuz-N-Matrix im Speicher behalten. Hier reicht es, eine N-Kreuz-N-halbe Matrix im Speicher zu behalten. Und Sie müssen sich überhaupt nur das L, also nur grob nur die Hälfte Ihrer Einträge, müssen Sie sich im Speicher behalten, damit kennen Sie das L-Stern automatisch mit. Außerdem hat das die schönen Eigenschaften, die Sie tatsächlich in anderen Vorlesungen vielleicht nochmal brauchen werden, dass das A auf die Art und Weise eine Art Matrixwurzel hat. Also Sie können damit das A zerlegen in zwei gleichartige Teile, L und L Stern. Es gibt noch andere Arten von Matrixwurzeln. Das ist typischerweise nicht die, die man A auch ein halb nennen würden. Aber was Sie zum Beispiel gleich sehen ist, wenn Sie so etwas hätten, ich kastle Ihnen das hier einfach rein. Angenommen, Sie hätten so einen Ausdruck hier, also Sie hätten dann L, L Stern, X im Skalarprodukt mit Y. Also Sie haben das AX im Skalarprodukt mit Y, dann wäre das A Stern das, wenn Sie das komplette A rübergebracht haben auf den anderen Vektor. Angenommen, Sie hätten das A zerlegt in den LL Stern, dann könnten Sie das A, die Hälfte von dem A, rüberbringen. Das heißt, wenn Sie das jetzt auflösen, dann wäre das ja gleich X Stern, achten auf die Reihenfolge, L, L Stern, Y und das wäre gleich LX, L Stern X gesternt L Stern Y. Das heißt, Sie hätten auf die Art und Weise nicht mehr den einen Vektor mit A multipliziert mal dem anderen Vektor im Skalarprodukt, sondern Sie hätten den Vektor X mit der Hälfte von A oder einer Art Wurzel von A multipliziert und das Y mit der Hälfte von A oder der Wurzel von A multipliziert und dann die beiden Dinger miteinander multipliziert. Das heißt, diese LL-Sternzerlegung, die ermöglicht es Ihnen, die Hälfte von A, wenn Sie so wollen, die Wurzel von A im Skalarprodukt auf die andere Seite zu ziehen. Das wird eine nützliche Eigenschaft sein. Und wie diese Zerlegung geht, also dass die tatsächlich geht, zumindest für positiv definierte Hermitsche Matrizen, und wie die geht, machen wir nach der Pause. Aber Sie haben noch eine Frage?
Ja, der eine Schritt, da haben Sie um LL-Stern, müsste da nochmal ein Stern oben drauf sein, oder?
Um LL-Stern, das stimmt, da müssen Sie nochmal ein Stern, Sie haben LL-Stern. Ja, wir müssen nochmal einen Stern oben drauf haben, und wenn Sie sich das dann auflösen, da dreht sich wieder die Reihenfolge um, dann ist das auch wieder LL-Stern. Nee, wir haben L-Stern-L, also wir haben L-Stern-Stern-L-Stern. Weil die Reihenfolge beim Stern dreht sich die Reihenfolge um. Also das heißt, so rum klasse ist tatsächlich, und Sie können es sich halt wieder auf. Wir machen, nach der Pause kommt das sowieso gleich nochmal in den Beweis, dann machen wir es nochmal schrittweise. Machen wir erst die Pause und sehen uns in 10 Minuten bitte wieder um 10 nach. Ja, also wir probieren jetzt nochmal eine spezielle Form der LR-Zerlegung herzuleiten. Mit der LR-Zerlegung haben wir gesehen, wir können jede invertierbare Matrix tatsächlich invertieren und damit Gleichungssysteme lösen. Die Kolesky-Zerlegung wird hilfreich sein dafür, dass wir weniger Aufwand, das werden wir sehen, und weniger Speicher bei derselben Geschichte mitbrauchen. Das heißt, unser Ziel würde jetzt so aussehen, wir möchten gerne haben die Kolesky-Zerlegung von einer Matrix. Das heißt, wir möchten gerne zerlegen A gleich LL Stern, wobei das L eine linke untere Dreiecksmatrix ist. Und die Diagonaleinträge von dem L, also klein l, j, j, klein l sollen die Einträge von dem Groß L sein, wie üblich. Die sollen alle größer sein als 0, und insbesondere heißt das, die sollen alle reell sein, also keinen Imaginärteil haben. Die anderen Einträge können durchaus auch komplex sein. Lemma 2.14, können wir das überhaupt erreichen für jede Matrix? Und da können wir uns schnell überlegen, im Wesentlichen mit denselben Argumenten, die wir vor der Pause schon an der Tafel haben, das geht überhaupt nicht für jede Matrix. Sondern wenn so eine Kolesky-Zerlegung existiert, dann muss die Matrix auch hermitisch und positiv definiert gewesen sein. Also angenommen, eine Matrix lässt sich so zerlegen. Komplexe Matrix, n-dimensional, besitzt das Ding eine Kolesky-Zerlegung, dann folgt automatisch, dass A gleich A Stern ist und A ist positiv definiert. Also wenn die Matrix nicht hermitisch ist oder nicht positiv definiert ist, dann haben wir sowieso keine Chance, diese Kolesky-Zerlegung zu bekommen. Wir werden später sehen, tatsächlich ist das auch hinreichend, wenn das gilt, A gleich A Stern und A positiv definiert, dann kriegen wir diese Kolesky-Zerlegung auch tatsächlich. Beweis geht ganz schnell. Angenommen, dass A hätte eine Kolesky-Zerlegung, dann gilt ja, A Stern ist LL Stern gesternt. Und das haben wir uns eben schon überlegt, LL Stern gesternt würde bedeuten, wir müssen hier die Reihenfolge vertauschen. Also L Stern und das Ding dann gesternt und L und das Ding gesternt, und L Stern, Stern, Stern gäbe gerade wieder L. Das heißt, das hier wäre LL Stern ist gleich A. Das heißt, wann immer man das A Stern schreiben kann als LL Stern, ist einfach immer A Stern gleich A. Eine nicht hermitsche Matrix, eine nicht selbst adjungierte Matrix, die können Sie so gar nicht zerlegen. Ähnlich geht das mit der positiven Definitheit. Denn wir müssten nachrechnen, x Stern AX, dass dieser Ausdruck hier, dass der echt größer ist als 0 für alle x ungleich 0. Wenn das A so eine Kolesky-Zerlegung hat. Setzen wir die Kolesky-Zerlegung ein, das wäre also x Stern L L Stern x. Und dann hatten wir es uns eben schon überlegt, oder Sie rechnen es direkt nach, indem Sie diesen Teil hier sich das zusammenziehen, dann können Sie das auch schreiben als L Stern x gesternt. Denn wenn Sie das hier ausmultiplizieren, dreht sich die Reihenfolge um, kommt gerade x Stern L Stern Stern raus. Das heißt, das hier würde gerade x Stern L geben. Das heißt, Sie hätten hier L Stern x gesternt mal L Stern x. Ich setze Ihnen gleich eine Klammer drumherum. Das heißt, hier würde ein Vektor stehen, L Stern x, im komplexen Skalarprodukt mit sich selber. Das heißt aber, das wäre nichts anderes als die Norm von Lx zum Quadrat. Nun, die Norm von Lx zum Quadrat die ist auf jeden Fall schon mal größer gleich 0. Das heißt, das A muss, wenn es diese Art von Zerlegung hat, das muss auf jeden Fall positiv semidefinit gewesen sein. Die Eigenwerte müssen alle größer gleich 0 sein. Warum kann gleich 0 nicht vorkommen? Nun, gleich 0 kommt genau dann vor, wenn das Lx gleich 0 wäre. Das heißt, die Frage ist, kann das Lx gleich 0 sein für ein x, was ungleich 0 ist? Aber das L, haben wir gesagt, hat positive Diagonaleinträge und ist eine Dreiecksmatrix. Also Determinante von L wäre einfach Produkt der LJJ, J gleich 1 bis N, das wäre ungleich 0, weil die alle positiv sind. Das heißt Lx gleich 0, genau dann, wenn x gleich 0 und daraus folgt x Stern Ax. Der Ausdruck wäre Norm von Lx zum Quadrat, der musste wirklich echt größer sein als 0 für alle x ungleich 0. Also funktionieren kann diese einfachere Art der Zerlegung, diese symmetrische Form der Zerlegung, die kann überhaupt nur funktionieren für Matrizen, die positiv definit sind und hermitisch. Für die klappt es aber tatsächlich und das Ganze werde ich Ihnen vorführen mit einer Induktion. Das heißt, wir nehmen uns das A und dann werden wir das Ganze zerlegen, indem wir sagen, wir nehmen zeilenweise aus dem A, nehmen wir was raus und dann betrachten wir den n-1 Kreuz n-1 Teil von A, der noch unten rechts steht und werden den Teil entsprechend zerlegen. Dabei taucht eine Matrix auf, die man Schur-Komplement nennt und über die möchte ich Ihnen zuerst eine andere Eigenschaft noch herleiten. Das heißt, ich werde zunächst was machen, was noch gar nichts direkt mit der Kolesky-Zerlegung zu tun hat, wo aber dieses Schur-Komplement auftaucht, was wir dann auch bei der Kolesky-Zerlegung brauchen. Und um das zu motivieren, machen wir zunächst eine Blockversion der LR-Zerlegung. Das heißt, wir werden uns unser A, ich mache es erstmal nur als Motivation, wir formulieren es dann gleich nochmal rigoros. Wir stellen uns vor, wir haben unser A und wir hätten das zerlegt in vier Teile. A21, A22. Dann haben Sie in der linearen Algebra gelernt, mit Matrizen kann man auch immer in Blockschreibweise rechnen. Das heißt, wenn Sie sich eine Matrix zerlegen in Blöcke und die Dimensionen passen, dann gelten so Dinge wie Matrix-Matrix-Multiplikation, gelten blockweise dieselben Zeilen mal Spalteregel, die Sie eintragsweise auch kennengelernt haben. Angenommen, ich probiere mir jetzt so blockweise das Ganze zu zerlegen, dann könnte man also probieren, sich eine LR-Zerlegung so zu basteln, dass hier ein ganzer Block, statt einfach nur Einsen auf der Diagonale zu haben, dass ich einen ganzen Block von solchen Einsen habe. Das heißt, ich hätte Einheitsmatrizen auf der Hauptdiagonale und drumherum und ich hätte hier irgendeine Matrix L21, 0 und ich hätte hier Matrizen R11, R12, 0. R22. Wenn das so sein soll, nun, dann müssen dafür gewisse Eigenschaften von den Ls und den Rs gelten. Und wenn wir die einfach mal hinschreiben, was dafür gelten müsste, dann sehen wir, diese Geschichte hier gilt, falls ja, blockweise gerechnet, Zeile mal Spalte bedeutet Einheitsmatrix mal R11 plus Nullmatrix mal Nullmatrix müsste gleich A11 ergeben. Also es müsste A11 gleich sein. R11. Prima, das kriegen wir hin. R11 können wir einfach als A11 setzen. Dann müsste gelten, diese Zeile mal zweiter Spalte, A11, A12 mal 0 Einheitsmatrix, gibt A11 mal 0 Matrix plus A12 mal Einheitsmatrix, müsste sein entsprechend R12. Also A12 müsste sein R12. Super, kriegen wir auch hin, setzen wir einfach R12 gleich A12. Entspricht im Wesentlichen dem, dass Sie bei der LR-Zerlegung gesagt haben, die erste Zeile ist einfach unverändert geblieben. Sie machen mit der ersten Zeile, eliminieren Sie in weiteren Zeilen und hier nehmen wir eben nicht nur die erste Zeile, sondern den kompletten ersten Block, die ersten paar Zeilen. Wie müssten die anderen Einträge aussehen? Nun, jetzt müsste hier gelten, jetzt wird es langsam komplizierter, A21 mal Einheitsmatrix plus A22 mal L21, das müsste dasselbe sein wie hier zweite Zeile, erster Eindruck, also gleich 0. Das kriegen wir auch noch hin. Das wäre ja gerade äquivalent dazu, dass das L21 gleich ist minus A21 und dann von links mit A22 hoch minus 1 multipliziert, falls diese Inverse existiert. Also wenn das A22 invertierbar ist, dann sähe das L21 an der Stelle einfach so aus. Also das gilt, wenn A22 invertierbar ist. Also Entschuldigung, ich mache Ihnen gerade Unsinn. Ich habe Ihnen gerade das A mit dem L multipliziert und das gleich R gesetzt. Also das ist Quatsch, was ich Ihnen hier gerade erzählt habe. Ich möchte gerne, dass diese Gleichheit hier gilt. Also ich muss das L mit dem R multiplizieren und das soll gleich dem A sein. Also wir haben bei den ersten Dingen, das ist mir noch nicht aufgefallen und hier dachte ich mir, hier stimmt was nicht. Also ich habe hier erste Zeile mal erste Spalte, gibt Einheitsmatrix mal R11, das muss gleich dem A11 sein. Also wir haben hier R11 gleich A11 Zeile mal Spalte, dasselbe mit der zweiten, erste Zeile mal zweite Spalte, R12 gleich A12, das stimmt tatsächlich auch noch, aber diese dritte Zeile, die ich Ihnen hier hingeschrieben habe, die ist Quatsch. Hier müsste nämlich jetzt diese zweite Zeile mal der ersten Spalte hier gleich A21 ergeben, also es müsste sein A21 müsste sein L21 mal R11. Das kriegen wir auch hin, weil das R11 ist ja gerade das A11. Das heißt, danach könnten wir, das könnten wir jetzt auflösen nach L21. Also L21 müsste sein R11 hier auf die andere Seite gebracht. Also hätten wir A21 mal A11 hoch minus 1, falls A11 invertierbar ist. Also wir wissen, wie wir das R11 wählen müssten, wir wissen, wie wir das R12 wählen müssten, wir wissen, wie wir das L21 zu wählen hätten. Was wäre mit der letzten Geschichte, die da noch steht? Es müsste auch zweite Zeile mal zweiter Spalte hier dem A22-Eintrag sein. Also es müsste außerdem noch gelten, A22 ist gleich L21 mal R12. Und es müsste gelten, das Ganze dann L21, R12 plus Einheitsmatrix mal R22. Also das heißt, L21 kenne ich schon. L21 war A21, A11 hoch minus 1. Und R12 war A12. Das heißt also, dass R22, was da auftaucht, das müsste gleich sein A21, A11 hoch minus 1, A12. Dieser Ausdruck mit einem Minus davor und plus A22. Also diese kleine Nebenrechnung wird uns sagen, wenn wir das L, die Ls und die Rs auf diese Art und Weise definieren, dann haben wir auf die Art und Weise wahrscheinlich geschafft, so eine Block-LR-Zerlegung hinzubekommen. Die hätte wieder den Vorteil, dass diese Matrix wäre wieder ganz einfach zu invertieren. Die wäre zumindest leichter als vorher zu invertieren, weil wir hier eine Menge Nullen mit drin stehen haben. Das heißt, wir könnten erst aus der unteren Gleichung könnten wir erst die hinteren Variablen bestimmen. Und wenn wir die hinteren Variablen bestimmt haben, könnten wir das oben einsetzen in die oberen Gleichung. Das heißt, es würde uns ermöglichen, das Gleichungssystem in n Unbekannte zum Beispiel zu zerteilen in zwei Gleichungssysteme mit n halbe Unbekannte. Solche Dinge können Sie machen mit dieser Blockzerlegung. Ich möchte Ihnen das Ganze gerne als Satz formulieren. Also das klappt tatsächlich nicht nur in der Nebenrechnung, sondern die Probe klappt gleich auch. Und ich möchte gerne diese Matrix mir nochmal genauer angucken. Das ist nämlich der wahre Ziel, warum ich Ihnen die Blockzerlegung von der LR-Zerlegung gerade zeige, ist, weil diese Matrix gleich auch bei der Kolesky-Zerlegung auftaucht. Und durch diese Überlegung kriegen wir ein paar schöne Eigenschaften von dieser Matrix hier raus. Lemma 215. Diese Motivation hier rigoros formuliert. Also es sei eine Matrix gegeben, groß A, zerlegt in Blöcke A11, A12, A21, A22. Diese ganze Matrix habe die Größe n kreuz n, n Zeilen, n Spalten. Und die sei so zerlegt, dass die Dimensionen von den Blöcken passen, aber es muss nicht irgendwie halbiert sein. Also dieses A11 hat eine gewisse Anzahl von Zeilen und eine gewisse Anzahl von Spalten. Es soll so sein, dass es gerade quadratisch ist. Also das A11 soll, wir sehen ja bei der Zerlegung, wird A11 hoch minus 1 auftauchen. Also vernünftig wird das nur klappen, wenn wir das A11 auch invertieren können. Also sollten wir zumindest A11 quadratisch lassen. A11 hat zum Beispiel Dimension P, P. Also P Zeilen, P Spalten. Und damit ist der Rest festgelegt in dieser Blockstruktur, denn wir haben insgesamt n Spalten, das heißt, das und insgesamt n Zeilen, das heißt, das A12, was hier steht, das muss jetzt so aussehen, dass es ebenfalls p Zeilen hat, weil es soll ja neben das A11 passen, und es soll n minus p Spalten haben, damit es insgesamt n sind. A21 entsprechend n minus p Zeilen und p Spalten. Und A22 hat dann n minus p Zeilen und n minus p Spalten. Und p ist irgendwas zwischen 1 und n. Also es kann durchaus sein, dass das A11 nur aus einem Eintrag besteht. So werden wir es sogar später nutzen. Dann haben Sie hier eben nur eine Zeile und eine Spalte abgetrennt von Ihrer Matrix. Dann gilt die Probe von dem, was wir eben gemacht haben. Das Einzige, was wir hier gebraucht haben, damit diese kleinen Rechnungen geklappt haben, war, dass das A11 invertierbar ist. Also die Aussage wäre, ist das A11 invertierbar? So gilt. Das A lässt sich zerlegen in die Matrix. Einheitsmatrix 0, A21, A11 hoch minus 1, Einheitsmatrix. Gerade das, was ich mir ausgerechnet habe für das L21 hier mit eingetragen, mal einer rechten oberen Blockmatrix, in der drin steht A11, A12, 0 und diese Matrix hier. Und diese Matrix hier, die taucht an verschiedenen Stellen auf, die hat deswegen tatsächlich auch einen Namen in der Literatur, die nennt man nämlich das Schur-Komplement von A11 in A, das heißt dieses S, gerade diese Geschichte hier, S ist gleich A22 minus A21, A11 hoch minus 1, A12. Das ist das sogenannte Schur-Komplement von A11 in A. Und der Grund, warum wir uns das überhaupt angucken, also diese LRs, diese Blockzerlegung, die ist auch so praktisch, weil sie Ihnen ermöglicht, das Gleichungssystem in kleinere Gleichungssysteme aufzuspalten. Und beachten Sie, wir haben ja den Aufwand ausgerechnet. Also wenn Sie ein Gleichungssystem lösen mit LR-Zerlegung, haben Sie einen Aufwand von n hoch 3. Wenn Sie zwei Gleichungssysteme mit Aufwand n halbe lösen, dann ist das viel einfacher, weil n halbe hoch 3 plus n halbe hoch 3 gibt Ihnen insgesamt nur, also gibt Ihnen weniger, als wenn Sie n hoch 3 plus n hoch 3 halbe nehmen. Also ich hoffe, das war schnell gemacht. Also wenn Sie n halbe hoch 3 plus n halbe hoch 3, also zwei Gleichungssysteme mit der halben Dimension nehmen, dann kommt da nicht einfach n hoch 3 halbe plus n hoch 3 halbe raus, also gleich n hoch 3, sondern es kommt raus, n halbe hoch 3 ist ja n hoch 3 Achtel. Das heißt, Sie haben, wenn Sie zwei Gleichungssysteme mit halber Anzahl der Unbekannten lösen, dann haben Sie einen Faktor 4 an Aufwand gespart, weil das in das hoch 3 anders eingeht. Der Grund, warum wir es hier machen, ist, weil ich gerne die Eigenschaften von dem Schur-Komplement, die brauche ich später. Es ist nämlich so, wenn das A hermitisch und positiv definiert ist, dann ist diese Matrix, die hier vorkommt, das A11, der obere linke Teil von A, der ist immer automatisch invertierbar. Also eine hermitische und positiv definierte Matrix hat immer jeder obere linke Kasten davon, ist invertierbar. Und mehr noch, A11 und auch das Schur-Komplement S sind hermitisch und positiv definiert. Beweisen wir das Ganze. Teil A ist trivial. Wir hatten uns ja mit einer Hilfsrechnung überlegt, wie diese Teile aussehen müssen, damit am Ende alles passt. Jetzt lassen wir sie hier vom Himmel fallen und müssen nur nachrechnen, dass es passt. Also wir rechnen nach. Hier Einheitsmatrix mal A11 plus 0 mal 0 gibt tatsächlich A11. Oberes linkes Kästchen passt. Einheitsmatrix 0 mal A12S gibt A12. Oberes rechtes Kästchen passt. A21, A11 hoch minus 1 mal A11 plus Einheitsmatrix mal 0 gibt unteres linkes Kästchen A21, das passt. Und A21, A11 hoch minus 1 mal A12 plus S gibt gerade nach Definition A22, das heißt, es gibt das untere rechte Kästchen, das passt auch. Also durch Ausmultiplizieren sehen wir direkt, dass, wenn Sie die beiden Dinge, die wir vom Himmel haben fallen lassen, nach der Nebenrechnung, wenn Sie die ausmultiplizieren, dann kommt da tatsächlich A raus. Also Teil A, triviales Nachrechnen. Teil B. Wir müssen uns überlegen, warum ist dieses A11 und das Schurkomplement, warum sind die hermitisch und positiv definiert? Nun, wenn das A hermitisch ist und positiv definiert, dann gilt ja, dann wissen wir schon ein bisschen was über die Blöcke. A11, A21, A12, A22. Das Ding gesternt wäre ja, so an, das wäre ja gleich dem A. Wenn A gleich A Stern ist, dann wäre das dasselbe wie sein Gesterntes. Und jetzt können Sie das Stern auch in dieser Blockstruktur machen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie spiegeln das Ding an seiner Hauptdiagonale, also Sie transponieren diese Matrix, dann ist das A11 gerade transponiert worden und komplex konjugiert. Das A22 wird, wenn Sie an der Hauptdiagonale spiegeln, komplex konjugiert, wird das A22 gerade an seiner Hauptdiagonale gespiegelt und transponiert. Und das A12 wird von hier oben rechts nach unten links geklappt. Das heißt, hier steht das A12 und es ist dabei umgeklappt worden und komplex konjugiert. Das heißt, hier unten links steht A12 Stern und oben rechts steht A21 Stern. Das heißt, auch das Stern können Sie wie eintragsweise darauf ziehen, indem Sie die Indizes vertauschen und statt komplex konjugieren das Adjungieren machen. Und daraus folgt direkt, wenn das A gleich A Stern ist, dann muss insbesondere auch A11 gleich A11 Stern sein. Also hieraus folgt A11 gleich A11 Stern. Außerdem folgt, dass A21 gleich A12 Stern sein muss und A12 entsprechend gleich A21 Stern und A22 selbst adjungiert sein muss. Wir möchten ja beweisen, dass A11 invertierbar ist und hermitisch und positiv definiert. Hermitisch haben wir schon von A11. Die Frage ist, warum ist es positiv definiert? Wenn es positiv definiert ist, folgt ja Invertierbarkeit auch direkt. Also zeigen wir, A11 ist positiv definiert. Das heißt, ich müsste mir so Ausdrücke angucken, x Stern A11x und mir überlegen, sind die größer als 0. Was ich weiß, ist, solche Ausdrücke mit der kompletten Matrix drin, die sind größer als 0. Also ich weiß, dass solche Ausdrücke xy, zerlegen wir uns den Vektor auch gleich passend in die beiden Teile mit den ersten p-Koordinaten und n-p-Koordinaten. Dieses Ding mal der kompletten Matrix A11, A12, A21, A22 mal so ein Vektor aufgeteilt in beide Teile. Dieser Ausdruck hier, der wäre immer größer als 0. Ich möchte gern darauf hinaus, was irgendein Vektor gesternt mal A11 mal den Vektor macht. Und dann sehen wir, alles, was wir machen müssen in dem Ausdruck hier, ist das y gleich 0 zu setzen. Denn wenn Sie hier y gleich 0 setzen in Gedanken, hätten Sie hier A11x plus 0 und hier A21x und 0. Das heißt, dieses Ding hier mit y gleich 0 gesetzt, würde Ihnen gerade ergeben den Vektor A11x und A21x. Und wenn Sie den multiplizieren von links mit x0, wäre das entsprechend x0, wäre ja gerade wieder mit Kästchenregeln gleich x Stern 0 gesternt. Das heißt, das hier gäbe Ihnen x Stern mal A11x plus 0 mal A21x. Das heißt, dieser Ausdruck hier wäre x Stern A11x. Das heißt, das, was dieser Ausdruck ist, wenn Sie so wollen, ein Spezialfall davon, einen Vektor einzusetzen in die große Matrix, der in den hinteren Komponenten überall Nullen enthält. Und da Sie wissen, dass egal welche Vektoren Sie hier einsetzen, es kommt was raus, was größer ist als 0, dann insbesondere für die Vektoren, die hinten 0 sind, also für alle x mit der richtigen Dimension, nämlich so groß wie das A11, C hoch P, mit x nicht dem Nullvektor gilt. Diese Geschichte hier ist nicht der Nullvektor, muss größer 0 sein, weil das A positiv definiert ist. Also ist diese Geschichte hier ebenfalls positiv definiert. Also hieraus folgt A11 positiv definiert und damit insbesondere A11 invertierbar. Was ist mit dem Schur-Komplement? Warum ist dann auch dieses Schur-Komplement hier hermitisch und positiv definiert? Nun, hermitisch können wir schnell nachrechnen. Wir kennen ja die Rechenregeln, wie wir das Adjungierte da reinziehen. Also gucken wir uns an, was wäre S Stern? S Stern ist dieser Ausdruck hier gesternt. Das können wir auf Summen draufziehen. Wäre also A22 Stern minus A21 A11 hoch minus 1 A12 gesternt. A22 gesternt, gibt aber einfach A22, haben wir uns überlegt, muss sein, wenn A gleich A Stern ist. Hier dreht sich wieder die Reihenfolge um. Sie können sich schnell überlegen, wenn das für Zweierkombinationen gilt, dann gilt das auch für Dreierkombinationen, dass sich beim Stern die Reihenfolge ändert, weil Sie können die Dreierkombinationen ja mal so schreiben, dass Sie erst zwei hier zusammenfassen, dann drehen Sie schon mal vorne, das landet das erste Ding schon mal hinten und bei der vorderen Zweierkombination, die dreht sich auch nochmal um durch das Stern. Also das vertauscht Ihnen einfach die Reihenfolge insgesamt, minus A12 Stern A11 gesternt und hoch minus 1 genommen, A21 Stern. Und jetzt benutzen wir das, was wir da vorne uns überlegt haben. A12 Stern war ja gerade gleich A21. A11 hoch minus 1 Stern, da ist es egal, ob wir erst Stern oder hoch minus 1 nehmen. Sternen wir zuerst, dann haben wir A11 gesternt, gibt wieder A11 und nehmen dann hoch minus 1. Dann ist das also A11 hoch minus 1 und A21 Stern war gerade A12, ist genau dasselbe, wie wir vorher hatten als Schurkomplement. Also das Ding ist tatsächlich auch selbst adjungiert, Stern macht da nichts. Die Frage ist, warum ist es wieder positiv definiert? Und da liegt es nahe, sich wieder sowas hinzuschreiben. Also wir wissen, mit einem kompletten Vektor eingesetzt, kommt immer was raus, was größer ist als 0. Also vielleicht schaffen wir es da auch irgendwas einzusetzen als Vektoren, sodass dann am Ende hier das Schurkomplement mit dem Vektor von links und rechts multipliziert steht. Also gucken wir uns das Ganze wieder an. Wir wissen, 0 ist kleiner als, setzen wir es erstmal allgemein an, xy gesternt A11 oben links, A12, A21, A22 mal xy. Wir wissen, für alle x, für alle y, die wir hier einsetzen, ist dieser Ausdruck größer als 0. Kriegen wir das xy irgendwie so definiert, dass jetzt das Schurkomplement bei rauskommt? Also naiv könnten wir erstmal ansetzen und x gleich 0 einsetzen, dann würde sowas rauskommen, wahrscheinlich wie y Stern A22y. Das ist nicht genau das, was wir wollen, weil wir wollen ja auf das Schurkomplement hinaus. Also um zu sehen, was wir da einsetzen, lösen wir das hier erstmal auf. Das wäre ja das gleiche wie x Stern, xy Stern lassen wir stehen. Lösen hier Vektormatrix mit Kästchen Rechenregeln auf, also A11 mal x plus A12 mal y. A11x plus A12y. Und an der Stelle hier hätten wir A21x plus A22y. X Stern Y Stern, können wir auch direkt hinschreiben, ist ja wieder der liegende Vektor, wo vorne die liegenden Einträge von x und hinten die liegenden Einträge von y stehen. Das heißt, was hier jetzt rauskommen würde, wäre x Stern mal diesem Ausdruck hier und y-Stern mal diesem Ausdruck hier. Das s hat die Dimension, die das y auch hat. S hat ja gerade als Dimension die von a22, also es hat gerade das n-p kreuz n-p. Das heißt, für das s wäre es gut, wenn nur das y-Stern bleiben würde, also nur der Ausdruck hier mit y-Stern mal der unteren Komponente. Und dann probieren wir es einfach mal aus und setzen uns das x so, dass hier oben eine 0 rauskommt. Also wir setzen uns das x als, was brauchen wir dann? Diese Geschichte hier soll minus a12y sein. Also wir setzen uns das x als minus a11 hoch minus 1 mal a12y. Also für y 0 ungleich y in c hoch n minus p. Und das x definieren wir uns so, dass hier oben eine 0 rauskommt, damit hier nur y Stern mal irgendeiner Matrix mal y stehen bleibt. Also x Stern definieren wir uns so, dass a11x gleich minus a12y gibt. Also x ist minus a11 hoch minus 1 a12y. Und für dieses x kriegen wir dann hier oben eine 0 raus. Das heißt, das ist gleich x Stern y Stern mal oben eine 0 und unten haben wir gerade a22y minus den Term von hier a21, a11 hoch minus 1, a12y. Und Sie sehen, das ist gerade das Schurkomplement von y, also hier bleibt stehen x Stern mal 0 und y Stern mal das Schurkomplement mal y. Und wenn das y jetzt nicht gleich 0 war, dann ist der Vektor, der hier steht, dann kann der Vektor hier nicht der Nullvektor gewesen sein, da muss hier ein echt größer 0 sein. Das heißt, für y ungleich 0 ist das y Stern sy echt größer 0 und das heißt, unser s ist positiv definit. Und damit ist alles gezeigt, was wir behauptet haben. Wir können eine Matrix auf die Art und Weise Block zerlegen, wenn das A11 invertierbar ist. Und wir wissen, wenn die Matrix hermitisch ist und positiv definiert, nur für die haben wir eine Chance, eine Kolesky-Zerlegung hinzubekommen, dann ist dieses Schurkomplement, was da auftaucht, das ist tatsächlich auch immer hermitisch und positiv definiert. Und damit basteln wir uns jetzt die Kolesky-Zerlegung zusammen. Satz 2.16. Es klappt tatsächlich immer, wenn eine Matrix hermitisch ist und positiv definiert, dann hat sie so eine Kolesky-Zerlegung. A in C n, n besitzt eine Kolesky-Zerlegung genau dann, wenn A gleich A Stern gilt und A positiv definiert ist. Die Bedeutung davon bleibe ich Ihnen noch einen Moment schuldig, warum diese Matrizen ständig auftauchen. Zumindest ein Beispiel dafür werden wir ja am Donnerstag noch anreißen, dass wir lineare Gleichungssysteme in eine Form bringen, wo immer so ein A Stern, wo immer so eine positiv definierte, selbstadjungierte Matrix auftaucht. Beweisen wir das Ganze. Die eine Richtung kennen wir schon. Also die Hinrichtung. Die haben wir schon gezeigt. Wenn sich das A so zerlegen lässt, dann muss es positiv definiert und hermitisch gewesen sein. Was ist mit der Rückrichtung? Für die Rückrichtung benutze ich jetzt auch so eine Blockzerlegungsidee. Das heißt, auch das machen wir erstmal die Idee und überlegen uns, wie das Ganze, also wie das Ganze ungefähr passen würde. Und dann machen wir den richtigen Beweis und lassen die Dinge so vom Himmel fallen, dass wir am Ende nachrechnen können, dass die Dinge auch wirklich stimmen. Sie kennen das, in der Mathematik macht man das gerne, dass man sich auf dem Schmierblatt erstmal die Argumente herleitet. Damit kommt man drauf, was man denn zu machen hat. Und dann schreibt man den Beweis auf und guckt, dass die Sachen auch tatsächlich alle geklappt haben. Denken Sie an die Epsilon-Delta-Beweise in der Analysis. Da fangen Sie an mit sei Epsilon größer 0, dann lassen Sie ein Delta vom Himmel fallen, was Sie sich vorher auf dem Schmierblatt berechnet haben und rechnen nach, dass es mit diesem Delta tatsächlich funktioniert. Was möchte ich gern machen? Ich würde probieren, mir mein A zu nehmen und dieses A, ja, das reduziere ich mir jetzt stückweise. Das heißt, ich zerlege mir mein A in Blöcke, wobei der obere linke Block einfach nur ein Eintrag sein soll. Damit man, um das zu kennzeichnen, schreibe ich auch klein a11, weil es ja wirklich der Eintrag a11 ist. Dann habe ich entsprechend den Rest von A, A12, A21 und unten rechts A22. Und dieses Ding probiere ich mir zu zerlegen in eine Kolesky-Zerlegung. Das heißt, ich zerlege mir das Ganze in eine LL Stern, L11, L22. Und damit das von der Dimension her passt, ist jetzt auch der obere linke Eintrag, wäre ja nur eine einzelne Zahl, also nenne ich die auch wieder klein L, damit ich da immer dran denke, dass das nur eine Zahl ist. L21, 0. Und das Gesternte davon, das Gesternte von dieser Matrix ist L11 gesternt, wenn das nur eine 1 Kreuz 1 Matrix ist, das ist aber einfach L11 komplex konjugiert, 0 L21 gesternt, L22 gesternt. Das hätte ich gerne, dass das so rauskommt. Was muss ich dafür machen oder was muss dafür gelten? Diese Geschichte gilt, falls, also Idee, es gilt diese Gleichheit, falls, multiplizieren wir aus, L11 mal L11 quer müsste sein A11. Das heißt, das wäre ja gerade Betrag von L11 Quadrat. Und wenn ich jetzt noch möchte, dass das L11 auch positiv ist, bei der Kolesky-Zerlegung sollten die Diagonaleinträge ja positiv sein, dann würde mich das darauf bringen, dass ich wahrscheinlich L11 einfach auf die Wurzel von A11 setzen muss. Den Rest ausmultipliziert, L11 mal L21 Zeile mal Spalte, L11 mal L21 Stern, müsste entsprechend erste Zeile, zweite Spalte gleich A12 geben. Das heißt, mein L21 müsste gerade sein, das Ganze geteilt durch, also A12 gesternt und geteilt durch die Wurzel von A11. L21, L21 Stern, die sind ja redundant, damit habe ich den anderen auch schon berechnet. L21 mal L11 wäre dann entsprechend auch A21. L21, L22 mal L21 Stern, L22 Stern müsste dann A22 geben. Also das heißt, ich hätte außerdem noch A22 gleich L21, L21 Stern plus L22 Stern. L21 habe ich schon ausgerechnet. L21 war diese Geschichte hier, nochmal diesen Ausdruck gesternt, gäbe also gerade 1 durch A11 A12 Stern und mal A12 plus L22 Stern, das muss ich noch ausrechnen. Und der Ausdruck, der hier steht, den würde ich Ihnen gerne nochmal umschreiben. Das A12 Stern war ja dasselbe wie A21. Und 1 durch A1 ist ja nichts anderes als A11 hoch minus 1 genommen. Das kann ich auch in die Mitte reinschreiben. Und jetzt sehen Sie nämlich, was ich dafür bräuchte, damit das klappt, ist gerade das L22 Stern, dass das gleich ist A22 minus A21. Dann der Eintrag A11 hoch minus 1 A12. Das heißt, das Ding wäre gerade das Schurkomplement von der 1 Kreuz 1 Matrix A11 in Groß A. Jetzt machen wir das Ganze andersrum. Angenommen, ich würde so ein L22 finden. Also angenommen, ich könnte das Schurkomplement Kolesky zerlegen. Nichts anderes steht da ja. Wenn ich das Schurkomplement Kolesky zerlegen kann, kann ich die restlichen, dann weiß ich, was das L22 ist, kriege die anderen L-Einträge aus den Formeln da oben und habe eine Kolesky-Zerlegung für A. Das heißt, eine Kolesky-Zerlegung vom Schurkomplement liefert Kolesky-Zerlegung von Groß A. Könnte auf den ersten Blick so aussehen, als habe ich dabei nichts gewonnen. Also ich kriege eine Kolesky-Zerlegung, wenn ich eine Kolesky-Zerlegung kenne, habe aber sehr wohl was gewonnen, denn das Schurkomplement hat eine Dimension weniger als das A. Das A ist eine N-Kreuz-N-Matrix. Das Schurkomplement war eine N-P-Kreuz-N-P-Matrix. Ich wollte mir angewöhnen, hier mal Kommas zu machen. Und in dem Fall war P gleich 1, wir haben einfach nur einen Eintrag rausgenommen, das heißt, das S ist eine N-1 Kreuz N-1 Matrix. Das heißt, alles, was ich brauche, um eine N-Kreuz-N-Matrix Kolesky zu zerlegen, ist eine N-1 Kreuz N-1 Matrix Kolesky zu zerlegen. Und wenn ich das habe, dann kriege ich damit aus der kleineren Matrix zerlegt, die größere Matrix zerlegt. Und lassen Sie mich einfach Handwaving noch zusammenfassen, wie es jetzt also weitergeht am Donnerstag. Ich werde Ihnen das, was wir hier gemacht haben, das ist fast schon der Beweis, warum es auch funktioniert, weil alles, was Sie hier gemacht haben, klappt offensichtlich auch andersrum. Das werden wir trotzdem nochmal sauber aufschreiben. Das heißt, wenn Sie dieses Argument hier sauber aufschreiben wollen, dann machen wir eine Induktion über N. Das heißt, wir werden eine Induktion machen über die Dimension der Matrix, die wir haben. Eine Matrix der Dimension 1, da wird das irgendwie elementar sein, weil eine Zahl, die können Sie dann schon irgendwie wurzeln und dann haben Sie so eine LL-Sternzerlegung. Sobald Sie das haben, haben Sie mit dem Induktionsschritt schon bewiesen, für alle n-1 Kreuz n-1 Matrizen gilt es, dass ich sie Sikolsky zerlegen kann. Und dann können Sie dieses Argument hier benutzen, um aus einer n-1 Kreuz n-1 Kolesky-Zerlegung eine n Kreuz n Kolesky-Zerlegung zu machen. Das heißt, damit haben wir einen Induktionsbeweis dafür, dass tatsächlich jede Matrix eine Kolesky-Zerlegung hat. Und es gilt noch mehr. Dieser Beweis oder diese Beweisidee, die ist auch völlig konstruktiv, weil Sie können das genau so, können Sie das auch implementieren. Je nachdem, wie viel Sie vorher schon implementiert haben, sind Sie mit rekursiven Aufrufen von Funktionen schon vertraut oder nicht. Eine der Standarddinge, die aber so ein bisschen überraschend ist, wenn man die das erste Mal sieht, ist, eine Funktion im Computer kann sich selber aufrufen. Das heißt, wenn Sie eine Funktion schreiben, bilde mir eine Kolesky-Zerlegung von einer N-Kreuz-N-Matrix. Muss diese Funktion jetzt nichts anderes machen, als sagen, okay, prima, in der Kolesky-Zerlegung ist der obere linke Eintrag L11, dann darunter die Einträge sind L21, nach dieser Formel hier berechnet, und dann die Einträge in dem N-1 Kreuz N-1 Kasten sind die Kolesky-Zerlegung von dieser N-1 Kreuz N-1 Matrix, dem Schur-Komplement. Das heißt, der Computer ruft diesen selben Routine einfach nochmal neu auf, speichert sich, dass er gerade in der alten Routine drin ist, ruft die Routine nochmal neu auf mit einer N-1 Kreuz N-1 Matrix, ruft dasselbe noch dann da drin nochmal auf mit einer N-2 Kreuz N-2 Matrix und so weiter. Und damit das Ganze abbrecht, müssen Sie mit reinbringen, die Abfrage ist, meine Matrix, die ich gerade habe, hat die Dimension 1, weil sobald die Dimension 1 hat, streichen sich das in Gedanken, müssen Sie einfach nur das L11 zurückgeben, also die Wurzel aus A11. Das heißt, auf die Art und Weise haben Sie nicht nur den Beweis mit Induktion, sondern Sie haben auch einen rekursiven Algorithmus, um dieses Ding zu berechnen. Und was wir sehen werden, ist, dass dieser rekursive Algorithmus, können Sie zählen, wie viele Additionen, wie viel Subtraktion, Multiplikation, Division, der ist tatsächlich doppelt so schnell wie bei der LR-Zerlegung. Das heißt, bei solchen Matrizen können solche Matrizen, die positiv definiert und hermitisch sind, hermitisch sehen Sie sofort, positiv definiert, sagt Ihnen zum Beispiel der Algorithmus, weil der gerade zusammenbricht, wenn es nicht positiv definiert ist. Aber wenn Sie eine Matrix haben, die hermitisch ist oder wo Sie aus anderen Gründen, das weiß man sehr oft, auch noch wissen, dass sie positiv definiert ist, sparen Sie sich nochmal einen Faktor 2 gegenüber der LR-Zerlegung. Und das kann, wenn Sie daran denken, dass die LR-Zerlegung von einer Millionen-Kreuz-Millionen-Matrix haben oder von 10 Millionen Kreuz 10 Millionen, kann dieser Faktor 2 Ihnen durchaus einiges ausmachen, was an Vorteile bieten. Das dann alles ab Donnerstag und ich danke Ihnen fürs Zuhören.